glaube, wir werden zu meinem runden Geburtstag ein Album abliefern, wo wirklich Leute sagen, wow, das hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Und da freue ich mich wie so ein kleines Kind.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Dann sage ich, Ton läuft und herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute treffe ich Nicole und das freut mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Nicole.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, Ostern steht vor der Tür. Wie hast du es so mit Ostern? Stehen schon ein paar Osterhasen zu Hause und so ein paar Sträußchen mit Deko?
Selbstverständlich. Also wenn man zu uns an Weihnachten ins Haus reinkommt, weiß man, dass Weihnachten ist, weil das ganze Treppenhaus ist geschmückt und überall sind Lichterketten und ein riesen Tannenbaum. Und so ist es auch mit Ostern. Also da hängen schon ein paar Eier. Und ein paar Hasen stehen schon im Foyer. Mhm. Und man merkt, es ist Ostern.
Ja, im Hintergrund sehe ich jetzt nichts Österliches, aber du bist wahrscheinlich gerade im Studio.
Ich bin im Büro. Im Büro.
Ich habe gestern das letzte Fensterbild von Weihnachten abgemacht gerade.
Ein bisschen spät,
ja. Ja. Das war wirklich das letzte Überbleibsel noch von den Kindern. Und jetzt geht es bei uns natürlich auch ans Dekorieren. Ja, du bist auf Tour, bist auch im November in Erfurt. Und deine Tour hat ja einen ganz besonderen Namen und einen ganz besonderen Hintergrund. Wie emotional ist die Tour für dich?
Also ich muss ein bisschen korrigieren, weil ich war ja jetzt auf großer Deutschland-Tournee. Wir haben die vor ein, zwei Wochen beendet mit den letzten drei offiziellen Konzerten in meiner Heimat, im Saarland, der Ich-bin-zurück-Tournee. Mhm. Also es gab ein Album mit Titel Ich bin zurück und eben damit auch verbunden eine Tournee. Und die nächste Tournee, die im November startet, am 13. ist meine Glückszahl, in Plauen, die wird anders heißen. Wie sie heißen wird, wissen wir noch nicht, aber sie wird auf jeden Fall zur VÖ des neuen Albums stattfinden. Ich habe Geburtstag im Oktober und da erscheint auch auf meinen Geburtstag, am 25.10. erscheint das Geburtstagsalbum. Mhm. Und damit verbunden gehen wir natürlich auch auf die Bühnen in ganz Deutschland.
Ja, und nochmal zu dem Titel, Ich bin zurück, das ja sicherlich mehrere Bedeutungen hat oder Interpretationsmöglichkeiten.
Ja, zum einen hätte man vermuten können, dass Corona uns ausgebremst hat und wir nach zweieinhalb Jahren, drei Jahren Durststrecke als Künstler endlich wieder zurück können auf die Bühne. Denn der Applaus ist das Künstlersbrot, ja, wie man so schön sagt. Bei mir hatte es noch einen Hintergrund. Ich bin schwer krank geworden im Dezember und wurde also gezwungen, sozusagen, nicht mehr aufzutreten. Dazu kam noch Corona, also der Doppelpack hat mich dann in die Knie gezwungen und mich für drei Jahre ausgebremst. Aber ich bin ein Skorpion und ein Skorpion ist ein Kämpfer und der weicht erstmal zurück, wenn er bedroht wird, aber nicht, weil er Angst hat, nur bedingt, sondern er nimmt Anlauf für den Gegenangriff.
Und so hast du dich dann quasi gewehrt.
Zurückgekämpft, ja. Ja. Hm?
Du hattest eine Krebserkrankung, du hast gesagt, du bist schwer erkrankt und hast dich dagegen gewehrt, hast es geschafft und deshalb, ich bin zurück, wahrscheinlich damit auch eine Message einfach verbunden. Du stehst jetzt so lange auf der Bühne. Jeder weiß natürlich, dass du den ESC gewonnen hast. Und jeder hat sofort das Lied im Ohr. Und dieses Lied verkaufte sich, wenn ich das richtig gelesen habe, über 5 Millionen Mal alleine als Single. Da hat sich ja nun einiges getan. Also damals warst du 17. Die Musikindustrie hat sich verändert und heute geht's nicht mehr nur oder wahrscheinlich fast gar nicht mehr um Plattenverkäufe. Gerade gar nicht in diesen Dimensionen wie damals, sondern eher um Streams und andere Faktoren. Wie hast du diese Entwicklung verfolgt für dich selbst?
Naja, also ich bin immer der Typ, der gerne irgendwas in der Hand hält. Also richtige LP von, ich sag mal, Barclay James Harvest, damals war meine erste LP, die ich gekauft habe. Live Tapes hieß die. Und da hat man noch so ein großes Bild, ja, da sieht man die und dann kann man so aufklappen, da war auch nochmal ein Poster drin, also sowas Physisches. Das ist für mich immer von ganz großer Bedeutung gewesen. Dann kam die CD, dann wurde das schon kleiner, das Foto. Gut, ein Booklet gab es noch, da hat man wenigstens noch ein bisschen was über den Künstler erfahren. Die Texte sind abgedruckt und so weiter. Und jetzt wird nur noch gestreamt und so. Und das ist für mich doch ein bisschen befremdlich, weil ich immer noch so ein bisschen von der alten Schule bin. Aber man kann sich ja der modernen Technik nicht in den Weg stellen. Wichtig ist, dass man die Leute auf irgendeine Art und Weise erreicht. Ob das jetzt nun über die Portale ist oder wie bei uns Künstlern über das Live-Geschäft. Also es gibt ja Künstler, die auf Tournee gehen können, die auch das Potenzial haben, die auch die Songs haben, die einen Abend füllen. Das haben einige Kollegen nicht. Die haben 2, 3 Hits und dann kannst du halt eben auch keine Konzertsäle damit füllen, weil sich der Hit wahrscheinlich 5-mal wiederholt. Aber wenn du so lange auf der Bühne stehst und auch über 20 Alben, Studioalben rausgebracht hast und eben auch seit 40 Jahren auf der Bühne im Fernsehen präsent bist und die Hits sich auch anhäufen, dann kann man damit auch einen Konzertabend gestalten. Und das ist ja etwas, was einen Künstler ausmacht, der halt auch tourneefähig ist, wie das Heinz-Rudolf Kunze ist, wie es Reinhard May ist. Reinhard May braucht eigentlich gar kein Fernsehen. Das ist einfach Gesetz. Also Reinhard May geht einmal auf Tour und die Hallen sind voll. Ne? Das ist einfach klasse. Und das ist schön, wenn man als Künstler eben auf Tournee gehen kann und eben abendfüllend ist. Und das ist die neue Leidenschaft, die ich wiederentdeckt habe. Und die letzte Tournee, die Ich bin zurück Tournee, war eine der emotionalsten in meiner Karriere, auch bedingt durch den Hintergrund, was die Leute auch gewusst haben. Sie ist jetzt wieder da und was hat die alles hinter sich? Und ich bin übrigens kein Einzelfall. Ich rede ja jetzt nur von mir, aber es gibt ja 59.000 andere Frauen, die davon betroffen sind, über die man nicht spricht, aber die genau das Gleiche durchmachen, körperlich wie seelisch. Und das muss ich sagen, das war... Da haben hier auf der Bühne wie drüben, also hüben wie drüben, haben wir da ein paar Tränchen verdrücken müssen beim Opening und beim Schlusslied. Da haben wir gewusst, okay, jetzt haben wir es geschafft, alle, weil fürs Publikum war es auch sehr emotional. Und das hat uns noch enger zusammengeschweißt.
Ja, also das ist geblieben erstmal. Das Konzerte sind geblieben, das ist, ja. Aber der Rest Richtung Plattenverkäufe und Streams. Damit muss man ja auch irgendwie umgehen, ne? Und man muss sich ja dann auch, ja, wie du es gesagt hast, auch nicht verschließen. Der Technik darf man ja auch nicht. Man muss ja irgendwie stattfinden und diese Öffentlichkeit bedienen, die über diese Streaming-Portale eben entstanden ist. Über 20 Studioalben hast du gerade gesagt. Wie schwierig ist es, immer wieder ein neues Album zu machen?
Schwierig ist vielleicht das falsche Wort. Es ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich mich ja auch nie in eine Schublade habe stecken lassen. Also Schlager, was definiere Schlager? Also früher hat man gesagt, Schlager ist ein Gassenhauer. Da hat man gesagt, also wenn man das Lied mitträllern kann, in Anführungsstrichen, was man immer so gerne abwertend benutzt, dann ist es ein Schlager. Aber ich habe immer Titel gemacht, die komplett aus diesem Schlagerbereich rausgebrochen sind. Ich habe Alben gemacht wie Abracadabra, da wollte ich die Welt verbessern, also schon vor 30 Jahren. Nicht erst Tom Bensko, sondern die Idee hatte ich schon vor 30 Jahren. Da ging es um Drogenmissbrauch, da ging es Gewalt in der Ehe und was weiß ich. Und dann haben die Rundfunkleute auch gesagt, das können wir nicht spielen, das ist zu schwer. Sag ja, dann spielt's halt nicht, aber das ist doch das Leben. Das Leben ist nicht immer nur schön. Es ist manchmal schrecklich und auch gemein und darüber möchte ich auch singen. Oder dein Freund, der Dealer, wie gesagt, wo ein Mädchen abdriftet in den Drogenkonsum. Das war eines der schlecht verkauftesten Alben überhaupt. Aber es hat mich bereichert und ganz viele Menschen, die beim Konzert zu einem ganz bestimmten Lied an die Bühne kamen, haben Tränen in den Augen gehabt und haben gesagt, danke, danke für dieses Lied. Also ich habe immer versucht, den kleinen Finger in der Schublade drin zu behalten, um noch Luft zu holen, um mich weiter zu entfalten. Und ich arbeite jetzt seit 3 Jahren mit Heinz Rudolf zusammen, Heinz Rudolf Kunze. Das eröffnet auch nochmal neue Dimensionen. Junge Leute sind jetzt wieder am Start. Ganz frische Leute, die auch mit am neuen Album arbeiten, die frischen Wind reinbringen, die so ein bisschen Moderne reinbringen. Aber nicht, dass man so meine Fans vergrault, sondern dass man sie mitnimmt. Sie sollen mit mir den Weg gehen. Und das ist das nicht ganz Einfache. Dass man die alten Fans nicht verbrellt oder vergrault, aber sie mitnimmt, weil ich sie an der Hand nehme und ich sage, vertrau mir, das ist gut und das, du wirst sehen, du wirst dich darin wiederfinden. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber ich sag mal, das Leben ist im Fluss. Alles ändert sich. Jeder Tag bringt was Neues. Und du kannst, also ich nicht, ich kann nicht 40 Jahre die gleiche Musik machen. Also es gibt Kollegen, die müssen das, weil sie damit erfolgreich waren und nie was anderes gewagt haben. Aber ich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich habe Pop probiert. Ich habe auch Chanson gemacht. Ich habe Aerosmith-Sachen gesungen. Also das, was mir eben gefällt. Ich bin wie ein Maler, der in vielen Farben malen darf, in Acryl, in Öl, Aquarell, Bleistift. Das macht doch einen großen Künstler aus, dass er seine verschiedenen Facetten zeigen kann. Und das ist die große Herausforderung jedes Mal, aber auch das Spannende, wenn man neue Leute an sich heranlässt, die einen auch dementsprechend fordern. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit jetzt mit neuen Leuten und mit Heinz Rudolf nochmal eine ganz tolle, spannende Geschichte. Und ich glaube, wir werden zu meinem runden Geburtstag ein Album abliefern, wo wirklich Leute sagen, wow, das hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Und da freue ich mich wie so ein kleines Kind.
Man merkt es auch regelrecht, wie du sprudelst und darüber berichtest. Die Frage oder eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, du hast das ja so skizziert, wie ein Künstler sich auch entfalten kann und will und muss. Und dann hat man ein Album, mit dem man sehr viel Emotionalität verbindet und mit viel Tiefgang und dann verkauft es sich aber nicht. Wie geht man dann damit um?
Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, nichts verkaufen zu müssen. Also ich habe in jungen Jahren meiner Karriere schon immer gewusst, dass 60% das Finanzamt einnimmt. Und das haben viele Kollegen vergessen. Da wurde ein Jaguar gekauft, dann wurde eine Yacht gekauft und am Ende des Jahres kam da die Steuer und dann plötzlich, huch, was ist das denn? Also ich bin auch als Kind sehr sparsam erzogen worden. Meine Eltern oder unsere Eltern, ich habe ja noch 3 Geschwister, haben uns immer so erzogen, dass wir wissen, was der Pfennig, damals gab es Pfennige, ja, was der Pfennig wert ist. Und wir waren sehr bescheiden, wir hatten sehr bescheidene Verhältnisse. Mein Vater war Alleinverdiener, Mutter Hausfrau mit 4 kleinen Kindern zu Hause und mit Oma und Opa noch im Haus gewohnt und noch Tante. Also wir waren ein Dutzend am Tisch mittags und es gab nicht jeden Tag Fleisch und Wurst. Also will sagen, dass wir sehr bodenständig erzogen worden sind und ich immer geguckt habe, dass was ich verdiene, auch irgendwo so angelegt wird, dass, falls es mal schlechter wird, dass man immer noch davon leben kann. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar für diese Erziehung, weil ich bin frei in meinem Tun. Ich bin nicht finanziell abhängig. Ich sag mal, Geld macht nicht glücklich, aber es ist eine gewisse... Es gibt einem eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, Dinge auszuprobieren und nicht darauf angewiesen ist, dass man jetzt 100.000 Einheiten verkauft. Das holt man sich dann über die Live-Auftritte. Also deshalb bin ich da sehr, 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 sehr entspannt, weil ich einfach diesen Druck nicht mehr habe, die Miete zahlen zu müssen oder ein Auto abzahlen zu müssen. Und das ist eben der gewisse Luxus, den ich mir in 40 Jahren erarbeitet habe.
Ja, das macht einen natürlich auch frei davon, sich zu sehr am Publikum zu orientieren oder so in diesen Mainstream reinzupassen, um eben davon, wie du sagst, leben zu können. Ne?
Ja, man muss aber trotzdem versuchen, also wenn du nur für dich alleine Musik machst und alleine im Konzertsaal stehst, macht es ja auch keinen Spaß. Nee. Du möchtest ja Leute, du möchtest ja eine Halle haben, die einigermaßen ausverkauft ist, wo die Leute auch dir die Reaktion zeigen für das, was du dir ausgedacht hast. Und ich glaube, ich bin auf einem sehr guten Weg, wie gesagt, meine alten Fans mitzunehmen und nochmal neue zu akquirieren. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist halt eben auch die Herausforderung. Es muss immer noch ich sein. Aber man muss auch experimentieren dürfen in die Richtung. Dann merkt man schon gleich, okay, wo geht die Reise hin? Also wenn man jetzt komplett daneben liegt, dann kommen die Leute auch nicht. Hm. Aber wenn du schon einen gewissen Fanstamm hast, die sind so treu, die kommen, du könntest egal was machen. Also du hast immer eine gewisse Base ist da im Konzert. Die ersten drei Reihen sind immer die gleichen. Ich finde das so toll, diese Treue, die nach 40 Jahren immer noch fast bei jedem Konzert auf dem gleichen Stuhl sitzen vor mir. Und das ist fast schon wie so eine Familie. Mhm. Und dann kommt aber, dann spricht es sich so weiter und so. Und dann durch die Kritiken, die man auch dann lesen kann über Social Media, wo man da so 5 Sterne vergeben kann. Mhm. Also bei der letzten Tournee hatten wir, glaube ich, 98% 5 Sterne. Und das war so ein Ritterschlag. Das war also so ein Fingerzeig, okay, das ist der richtige Weg, weiter so.
Das ist auch so eine Form des ganz neuen Feedbacks, was man kriegen kann. Ne? Also es gab es ja früher jetzt auch nicht. Da hat man Kritiken gelesen, hat vielleicht nochmal irgendwie so Mund zu Mund irgendwas gehört und jetzt kann man eben...
Nein, du warst abhängig von einem Schreiberling. Hm. Also wenn irgendein Redakteur oder jemand, der ins Konzert geschickt worden ist, der überhaupt kein Fan von dir ist, der also dorthin musste, der hat das Opening mitgemacht und der schlich sich dann nach dem 3., 4. Song aus der Halle und hat irgendein Kauderwelsch geschrieben, was an dem Abend gar nicht stattgefunden hat. Also du warst abhängig von einem Einzelnen. Hm. Und jetzt ist es so, dass die Leute halt Bewertungen schreiben können. Wie war das Konzert? Und dann kriegst du halt eben das 1:1 Feedback, so wie es wirklich war.
Du hast gesagt 40 Jahre. Du bist sehr jung, sehr populär geworden mit 17 Jahren. Und es gibt ja auch ganz andere Karrieren, die sehr früh begannen, aber auch sehr schnell vorbei waren. Hat dir auch da deine Erziehung geholfen, bodenständig zu bleiben? Weil ich kann mir vorstellen, mit 17 so ein Hype, das kann einen auch belasten.
Also ich habe meinen ersten Auftritt gehabt mit 4 Jahren. Auf einem Arm eines französischen Offiziers hier bei uns in St. Wendel beim Tag der offenen Tür. Und ich sang Ein Student aus Uppsala. Das war damals, glaube ich, in den späten 60ern oder 68, 69 war das der Hit. Und jetzt geht das Telefon. Sekunde. So. Und da wusste ich, ich bekam Applaus und da wusste ich, das gefällt mir. Das mache ich weiter. Aber ich bin ja nicht ins kalte Wasser geschmissen worden, sondern ich habe, wie gesagt, danach Wettbewerbe mitgemacht, Wettbewerbe und habe dann mit 16 übrigens meinen damaligen Produzenten Robert Jung kennengelernt, der dieses berühmte Lied in der Schublade hatte, Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Mhm. Also war ich eigentlich mit 16 schon in der Hitparade, bis auf Platz 2 in den deutschen Charts. Und ein Jahr später kam dann ein bisschen Frieden. Mhm. Also eigentlich war mein allererster Erfolg, Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja. Und da dachte ich, okay, das kann kein Zufall sein, dass dieses Lied meine Karriere starten sollte. Mhm. Mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, nie zu hoch fliegen, nie vergessen, wo man herkommt. Mir sollte es nie so gehen wie diesem alten Mann, der in seinem Leben viel zu hoch geflogen ist. Und am Schluss keine Freunde mehr hatte und gezwungen war, sich mit dem kleinen Vogel auf einer Parkbank zu unterhalten. Also eine Warnung.
Schönes Bild.
An mich und alle anderen, sich nie zu wichtig zu nehmen, immer die Bodenhaftigkeit zu behalten. Mhm. Und das war ja ein Chanson eigentlich. Das war ja kein Schlager. Das war ein Chanson mit 5 Instrumenten, mit einem Text, wo man wie ein Buch, wo man anfängt und man kann nicht aufhören zu lesen, weil die Geschichte im 2. Vers, im 3. Vers weitererzählt wird. Und ich bin dankbar, dass dieses Lied mein allererster Erfolg war. Aber dann kam natürlich ein Jahr später die Eurovision.
Was ist da über dich hereingebrochen?
Oh, 6 Wochen lang Befreiung aus der Schule. Ich war in ganz Europa unterwegs und darüber hinaus bis nach Israel. Und das war so ein Auftritt, den ich nie in meinem ganzen Leben nie vergessen werde. Also am 24. April, also in Harrogate abends, am Tag der Eurovision, hat ein deutsches Mädchen aus Israel 12 Punkte bekommen. Das war eine Sensation. Mhm. Da gibt es Fotos, wo Ralf und ich, also Ralf Siegel und ich, uns so an der Hand halten und alle Punkte waren schon vergeben, bis auf die 12. Und der Ralf sagte, wenn wir jetzt aus Israel 12 Punkte bekommen, falle ich hier um. Das ist ja. Und dann and finally Germany. Und dann dieser Moment, sieht man, wo die Knöchel so weit raustreten. Das ist im Bild festgehalten. Und dann hat mich die israelische Regierung eingeladen nach Israel, um dort bei den Soldaten zu singen. Und ich wusste, dass was Großes auf mich zukommt. Mhm. Ich sehe mich dort im Kasernenhof auf dem Hocker sitzen mit meiner weißen Gitarre. Die war ja nicht braun, nicht schwarz, sondern weiß als Symbol des Friedens von der Farbe her. Dann ertönte ein Signal und die Türen flogen auf und die jungen Mädchen und jungen Buben in meinem Alter kamen rausgelaufen und liefen vor mir so auf eine Anhöhe, Gras, so eine Wiese, legten ihre schweren Maschinenpistolen auf die Erde und fassten sich an der Hand. Ich begann zu singen und alle machten nur so, so und so. Mhm. Und ich sehe dieses Bild und ich denke, mein Gott, ein Lied schafft es. Es ist möglich, dass ein Lied die Musik Menschen verbindet, egal welche Herkunft sie haben, welche Religion und welche Geschichte. Mhm. Und das war so ein Moment, da stand die Erde still für mich, 3 Minuten lang. Und ich habe dieses Bild mit nach Hause genommen. Jedes Jahr zur gleichen Zeit, wenn eben Eurovision ist, denke ich an Israel und denke an dieses Bild, was hier so unauslöschlich drin ist. Und da kommen auch wieder so Emotionen hoch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch wieder sehe, was sich da in Israel abspielt, explizit, und auch Ukraine, Russland. Da denke ich, okay, dieses Lied wird seine Aktualität nie verlieren. Es wird immer Kriege geben. Aber deshalb darf man nicht müde werden, dieses Lied auch jeden Abend zu singen bei den Konzerten. Und man glaubt nicht, was da jedes Mal beim Publikum passiert.
Ja, das wollte ich dich fragen, ob du das immer wieder singst und ob das dann nicht auch irgendwann, ja, langweilig kann man nicht sagen. Ob das
nein,
dann, aber
nein.
Mit dieser Bedeutung.
Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich habe das ja jetzt auch gemerkt bei der letzten Tournee. Es ist natürlich unklug, dieses Lied am Anfang zu bringen, von der Dramaturgie her, ist ja klar. Mhm. Aber es ist das vorletzte Lied und normalerweise verabschiede ich mich mit einem riesen Hit-Medley. Also von Mit dir vielleicht, Ich hab dich doch lieb mit Rio damals, Am liebsten mit dir, Mach was du willst. Also ein schönes Hit-Medley und das ist normalerweise der Abgang. Und erfahrungsgemäß weißt du, dass die Leute dich nicht gehen lassen wollen. Die wollen zumindest eine Zugabe. Dann wird die Bühne dunkel und dann plötzlich steht nur ein Hocker da. Sonst nichts. Und die Leute wissen, welches Lied kommt. Mhm. Und dann betreten meine Musiker ganz leise die Bühne wieder und der Achim, mein Pianist, macht einen kleinen Teppich, spielt We Shall Overcome. Nur am Piano. Und ich komme und setze mich auf diesen Hocker und erzähle auch diese Geschichte, was ich dir gerade erzählt habe, was an diesem Abend passiert ist und was danach kam, was viele Leute ja gar nicht wissen. Und da kriegen alle Gänsehaut. Und ich sage auch, dass ich dieses Lied in 7 Sprachen aufgenommen habe und es jetzt noch in einer 8. aufgenommen habe, nämlich auf Russisch. Mhm. Weil ich gedacht habe, okay, die Leute flüchten hierher. Und die geschundenen Seelen verstehen kein Wort, die hierher kommen, die Mütter mit ihren Kindern. Und da dachte ich, okay, jetzt nimmst du es auf Russisch auf, damit sie das Gefühl haben, hier nicht verlassen zu sein. Dass jemand da ist. Wie Adel Tadel sagt, ist da jemand? Hm. Ja, da ist jemand, der sich Gedanken macht. Mhm. Und der euch in eurer Muttersprache die Botschaft vermittelt. Eure Wünsche in eurer Sprache vielleicht mit Botschaft an einen gewissen Herrn sendet. Und dieses Lied habe ich dann aufgenommen und auch auf Platte gebracht. Und das Lied läuft in der Endlosschleife im Flüchtlingslager. Немного мира, немного солнца, для той планеты, где мы живем. Немного мира, немного счастья, тепла немного. Желаю всем.
Ich hatte seit der dritten Klasse Russisch zu der Zeit noch, also ich habe es verstanden.
Ah, super.
Ja, sehr emotional, klingt nach so Weltverbesserung, ne? Irgendwie so.
Ja,
Und dann sieht man
natürlich
aber.
kannst du. Jemand hat mal zu mir gesagt, du kannst das Elend der Welt nicht auf deinen schmalen Schultern tragen. Nein, kann ich nicht. Nee, geht auch nicht, weil man da wahrscheinlich psychisch und seelisch daran zugrunde gehen würde. Man muss sich doch einen gewissen Trichter schon irgendwo vor Augen halten, wo man sagt, okay, das kann ich zulassen und das geht zu sehr an die Substanz. Du musst ja da sein für die Leute. Und dazu gehört auch ein einigermaßen funktionierender Körper und Geist. Aber ich meine, wenn du mit so einem Lied solche Emotionen wecken kannst, wenn ein Lied es schafft, Menschen zum Heulen zu bringen, zu solch einer Reaktion, dann ist das ganz großes Kino. Und die Leute gehen raus aus dem Konzert und sagen jedes Mal zu mir, was für ein emotionaler und schöner Abend. Vielen Dank. Und das ist das größte Lob, was ein Künstler bekommen kann.
Klingt gut. Was verbindest du mit Thüringen zum Beispiel?
Also ganz viel. Also ich war da sehr oft zu Gast, bin auch sehr oft in Suhl aufgetreten und habe auch sehr, sehr große Erfolge in den ehemaligen, sagen wir, Ostblockländern, hat früher man sagt, in der Zone, ich hatte früher auch Verwandtschaft in der DDR. Also ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen an Konzerte und komme auch immer wieder gerne in die Gegend zurück.
Wenn du so ein, betonst es ja Frieden auf der Welt und dass man, dass du mit Sorge auf die Kriege guckst, dann muss ja die Wiedervereinigung für dich wahrscheinlich auch ein relativ emotionaler Zeitpunkt gewesen sein.
Also ich kann mich erinnern, dass ich an dem besagten Tag auch irgendwo im Osten war, also im ehemaligen Osten, vor der Wiedervereinigung. Ich kam von irgendeinem Auftritt und kam ins Hotel und mein Mann und ich, das Erste, was wir machen, wir schalten Fernseher ein. Und es war schon 11, halb 12 abends. Und ich gucke auf den Fernseher und denke, mein Gott, was geht denn hier ab? Das kann nicht wahr sein. Die Mauer fällt, die Mauer fällt. Sagt um Gottes Willen, diese Bilder, die werde ich auch nicht vergessen. Zumal ich ja 86 in Dresden aufgetreten bin. Also ich habe eine Einladung bekommen der Künstleragentur der DDR. Sollte nach Dresden kommen, im Hygienemuseum sollte ich auftreten. Ich dachte, mein Gott, wo ist das denn? Hilfe, Hygienemuseum zwischen Toilettenpapier und Dick und Durstig, keine Ahnung. Nein, nein, das ist ein Konzertsaal über dem Hygienemuseum. Also auf Gottes Willen, Gott sei Dank. Naja, gut. Dachte ich, das ist die Gelegenheit, auch mal meine Verwandtschaft kennenzulernen, die ich nur von Fotos kannte. Und also machte ich mich auf nach Dresden. Und ich wollte auch wissen, wie die Leute da leben, ob das stimmt, dass man sich für eine Banane eine Stunde anstellen muss oder wie die Musiker auch, wie die sich zurechtfinden, was für die für technische Möglichkeiten haben. Die haben ja gar nicht so diese Möglichkeiten gehabt wie wir und mit was die sich da behelfen mussten. Das war für mich auch als Musikerin sehr spannend. Und ich habe da 16 Konzerte gegeben. Und das war auch sehr, sehr emotional, weil ich gewusst habe, dass die Leute sich so auf mich freuen, weil sie mir auch geschrieben haben. Die Post ging ja zu uns irgendwo, ne? Und es gab ja auch dann Amiga damals, hat man die Schallplatten, konnte man da in dem Intershop erwerben, aber nur für D-Mark. Und das mussten die sich ja irgendwo ersparen, weiß ich nicht, wie man das Wort nennt. Auf jeden Fall konntest du nur damit D-Mark zahlen. Also die haben schon die Erfolge mitbekommen. Und ich war da auch bei Kessel Buntes. Ich bin da empfangen worden wie der Kaiser von China. Also mit rotem Teppich, so wie Michael Jackson von Thomas Gottschalk empfangen wurde oder Whitney Houston, so bin ich empfangen worden in Dresden. Das war auch sehr, 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 sehr emotional und hat mich sehr, sehr berührt.
Ein Kessel Buntes, war das mit Helga Hahnemann? Ja, ne?
Die war da auch zu Gast. Und einmal hat Wolfgang Lippert hat moderiert
Ja.
und dann hat noch Wolfgang Stumpf hat, glaube ich, moderiert einmal.
Frank
Ich glaube,
Schöbel
die
auch.
Moderatoren, ja, ich glaube, die haben immer gewechselt. Also ich war da ziemlich früh in den 80ern, aber Helga Hahnemann war in der Tat auch bei mir in der Sendung. Und ich kann mich erinnern, und die hatte auch mit mir eine Garderobe zusammen. Und dann habe ich mitbekommen, dass sie nur eine Kontaktlinse hat. Also die war ja kurzsichtig, auch genau wie ich. Und die hatte nur noch eine Kontaktlinse, weil sie kam nicht in Westen, um sich neue Kontaktlinsen. Und die alte, die sie hatte, war, ich glaube, schon ein Jahr alt. Und dann sagte ich, wie kommst du denn die Treppe runter? Du musst dir doch ein Auge zuhalten, sonst mit einer Kontaktlinse, das ist doch komisch. Ha. Ja, es geht schon, sie ist es so gewohnt. Und ich hatte immer ein Ersatzpaar dabei. Mhm. Und wir hatten fast die gleiche Stärke. Und dann habe ich ihr mein Ersatzpaar Kontaktlinsen geschenkt. Und dann war sie so gerührt und hat auch Tränen im Auge gesagt, das geht doch nicht, du kannst doch nicht die Treppe runterfallen. Das ist doch eine Live-Sendung, die lachen doch dann alle. Und dann hat sie sich so bedankt und hat mir am nächsten Tag, am Tag der Sendung, das war bei der Probe, am Tag der Sendung ein lilafarbenes, kleines, kristallgeschliffenes Glas geschenkt, das wohl auch nicht wenig wertvoll war. Und das war ihr Dankeschön. Mhm. Und daran denke ich auch immer so, wenn ich an so...
Schöne Geschichte.
Ja. Ja, das war meine Ersatzkontaktlinsen. Ja, schön.
Habe ich auf jeden Fall noch nie gehört, dass Helga Hahnemann mit einer Kontaktlinse da herumgelaufen ist.
Ja, sie wollte mit einer Kontaktlinse die Treppe, aber ich habe es dann verhindert. Ich habe gesagt, stell dir vor, du fällst da runter und nee, das geht nicht. Und ich kann mir ja welche besorgen. Also ich bin übermorgen wieder zu Hause und dann gehe ich zum Optiker und hole mir ein paar neue. Also, ja. Weil die ist so einfach alles da drüben.
Ja, was hörst du denn privat für Musik?
Ich höre sehr gerne Sam Smith. Ich höre sehr gerne Aerosmith, Josh Groban, Reinhard May, Klaus Hofmann. Mhm. Also alles Songs, die auch textlich Tiefgang haben. Also Reinhard May, da könnte ich stundenlang zuhören, weil er dem Volk aufs Maul schaut und sich so wortgewandt formuliert, genau wie Heinz Rudolf. Also Heinz Rudolf erfindet ja Wortkreationen, die gibt es überhaupt nicht. Aber man versteht sie trotzdem. Das sind diese nicht abgedroschenen Floskeln, diese nicht abgedroschenen Wörter, die man in jedem billigen Song findet, sondern es ist auf einer sehr intelligenten Art und Weise verpackt, die man aber nicht zu sehr verschlüsseln muss, damit man sie noch versteht. Also das ist bei Heinz Rudolf manchmal ein bisschen grenzwertig, aber also wir sind auf einer Wellenlänge. Und es ist halt schön, wenn jemand sagt, ich bin treu wie eine Auster, die ein Sandkorn in sich hält. Dann sieht man dieses Bild von dieser Auster, die so treu ist, dass sie ein Sandkorn in sich hält. Aber dieser Vergleich ist halt nie da gewesen. Mhm. Und das sind diese neuen Wortkreationen, die das so erfrischend machen und die einen so, yeah, stimmt, aber wie kommt der Mann da drauf? Wie kommt der auf so einen Vergleich? Das heißt, er beobachtet sehr genau, er ist sehr belesen auch und ja, es ist einfach toll, wenn man so einen Menschen kennt, der sich auch in einen Künstler hineinversetzen kann und mir auch so einen Song auf den Leib schreibt, wie Ich bin zurück. Mhm. Also ich habe ihm gesagt, ich brauche so ein Lied, die Zeile gebe ich dir und ein paar Stichworte, um was es mir geht. Und dann hat er innerhalb von 24 Stunden diesen Text gezaubert, wie ich ihn hätte besser nicht selber schreiben können.
Ja, beeindruckend. Mhm. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen auf das neue Album, auch wenn du noch nicht mal weißt, wie es heißt oder wie die Tour heißen wird. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Deine Euphoriefilm war ja tatsächlich auch ansteckend und ich wünsche dir aber jetzt schon ganz viel Erfolg damit und freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. Ich fand das sehr erfrischend.
Ja, freut mich auch. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Karfreitag. Da haben wir uns auch einen Traum erfüllt. Wir haben nämlich die letzte Tour vertont. Das heißt, wir haben von der Ich-bin-zurück-Tournee von dem Abend, dem Konzertabend, einen Live-Mitschnitt gemacht mit den Moderationen, die ich so von mir gebe, was man da normalerweise auf dem Studioalbum moderiert, der Künstler nicht. Mhm. Aber der nicht dabei war, der sich dann dieses Album streamt oder kauft oder wie auch immer, der ist bei diesem Abend dabei. Und das kommt jetzt am Karfreitag und da freue ich mich. Und wäre ein schönes Ostergeschenk, verbunden mit einer Eintrittskarte vielleicht, im Blauen, kostlich. Erfurt im November. Da sind wir in ganz vielen Städten und das wird bestimmt wieder sehr emotional und ein wunderschönes Konzert werden.
Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst und ja, den Werbeblock haben wir jetzt auch drin. Dann hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen.
Ich würde mich freuen. Vielleicht kommst du auch, wenn du Zeit hast.
Ja, also ich habe große Lust drauf bekommen.
Die Termine stehen ja im Netz.
Die sind bekannt, genau. Vielen Dank, Nicole.
Sehr gerne.